Wisst ihr, was für mich ein laufendes Wunder ist? Ihr alle. Und zwar Sergej. Ihr Lieben, ihr hättet ihn sehen sollen, als er kurz davor stand, sein Leben zu nehmen. Ihr hättet ihn sehen sollen. Ihr Lieben, und ihr hättet mich sehen sollen. Vielleicht war ich in einer anderen Situation. Aber das größte Wunder, was wir je erleben können, ist, wenn ein Sünder, der kurz davor steht, in die Hölle zu gehen, in den Himmel kommen darf. Ihr Lieben, das ist das größte Wunder, was es auf dieser Erde überhaupt nur geben kann. Dass Gott solche Wunder in unserem Leben macht, ich finde das herrlich. Und wisst ihr, wenn ich sehen darf, wie Gott das Leben von Sergej verändert, wie Gott das Leben in mir verändert, in dir, wenn du ein Kind Gottes bist, das kann nichts und niemand, nur Gott allein. Das ist so herrlich. Das ist wunderbar. Und ich, wisst ihr, vor kurzem saß ich im Gottesdienst und jemand hat gesagt, naja, wisst ihr, ohne Jesus, wenn ich so überlege, wenn Jesus nicht da wäre, ich würde ab sofort nicht mehr leben wollen. Und ich saß da und ich habe gesagt, Paul, warte mal, würdest du das jetzt auch sagen können? Jetzt in diesem Augenblick, wenn Jesus nicht mehr da wäre, könntest du jetzt auch sagen, ich will auch nicht mehr. Ohne Jesus will ich nicht. Ich will nicht ohne Jesus. Und ihr Lieben, wenn ich diese Zeugnisse höre, dann sage ich auch, ich will nicht ohne Jesus. Denn ich weiß, wo ich heute ohne Jesus wäre. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch da wäre. Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, Jesus ist herrlich. Jesus ist das Beste. Und Jesus möchte unser Leben verändern. Und er möchte uns Möglichkeiten zeigen, wie wir unser Leben verändern können. Und heute Morgen möchte ich mit euch eine ganz einfache Stelle betrachten. Eine Stelle, die mir wichtig geworden ist. Ich habe nämlich ein Buch gelesen und dieses Buch hat mich sehr inspiriert, hat mir sehr gefallen, waren sehr gute Gedanken. Und ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen zum Thema, wie gehe ich mit Jesus? Wie gehe ich? Wir haben heute so gute Gedanken bekommen, wie ich zu Jesus komme. Aber wie gehe ich weiter mit Jesus? Und so lautet meine Frage, wie geht es dir im Dienst? Ihr Lieben, ein Christ kann nicht leben, ohne zu dienen. Das geht nicht. Das geht nicht. Christ und dienen, das ist wie eine Medaille. Die Rückseite und die Vorderseite. Es geht nicht anders. Das heißt, wenn du lebst und du weißt, du dienst Christus nicht, dann stimmt in deinem Leben etwas nicht. Du wirst kein erfülltes Leben haben. Das ist einfach unmöglich. Das funktioniert nicht. Ja? Das ist genauso wie Sonne und Mond. Es gehört zusammen. Wisst ihr, als ich in der Ausbildung war, das war nicht meine erste Ausbildung, das war schon die zweite Ausbildung. Und da hing ein Spruch an der Wand. Und auf diesem Spruch stand geschrieben, wenn der Kapitän nicht weiß, zu welchem Hafen er fahren will, ist kein Wind der richtige. Ich wiederhole. Wenn der Kapitän nicht weiß, zu welchem Hafen er fahren will, ist kein Wind der richtige. Wisst ihr, er mag das größte, stärkste, schönste und schnellste Schiff haben, was er überhaupt kriegen kann. Aber ohne Ziel ist es unmöglich anzukommen. Es macht keinen Sinn und ich denke, das wissen wir alle. Und lasst mich heute Morgen ein paar dieser Gedanken teilen. Wisst ihr, als Kind, es gab in Russland ein Märchen. Ich war noch ziemlich klein, als ich in Russland war. Und da war ein Mann abgebildet, der die ganze Welt trug in diesem Märchen. Und seine ganze Aufgabe bestand darin, diese Welt zu tragen. Er wusste nie, wie lange, er wusste nie, wofür, aber dieses Märchen besagte, dass er nur dazu geschaffen worden war, diese Welt zu tragen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch heute geht. Wenn ihr in der Gemeinde dient, wenn ihr Jesus von Herzen dient, wie geht es euch dabei? Bist du auch wie dieser Mann, der einfach steht und meint, er würde die ganze Welt tragen und bald zusammenbrechen? Ist der Dienst für dich etwas, die Nachfolge, ist es etwas, wie soll ich sagen, etwas Schwermütiges? Ist es ermüdend oder ist es eher belebend? Ist es ermutigend? Entdeckst du neue Quellen? Wie geht es dir im Dienst? Zweitens, wie ist dein Kurs? Wohin fährt ein Schiff? Was ist dein Ziel? Ihr wisst ja, ein Schiff ohne Ziel, du weißt nicht, wo du ankommst. Ganz schön gefährlich. Ich habe von einem Flugzeug gehört, sie mussten eine Zwischenlandung machen und als sie wieder hochfliegen wollten, da war etwas im Weg und sie mussten ganz scharf nach links ziehen. Und in dem Augenblick ist dieser Kompass, der ihnen den Weg angegeben hat zu der damaligen Zeit, der ist etwas gegen die Wand geschlagen. Es war alles okay, es ist alles in Ordnung. Und dann sind sie hochgestiegen. Und sie sind geflogen und merken plötzlich, sie kommen nicht an. Und der Tank wird immer leerer. Und wisst ihr, was das Problem war? Der Kompass ist kaputt gegangen. Und sie haben es nicht gemerkt. Und sie waren 3000 Kilometer von ihrem Ziel entfernt mit diesem Flugzeug. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine spannende Geschichte, wie Gott dann diese Menschen zu sich geführt hat durch dieses Ereignis. Aber wie ist dein Kurs? Ihr Lieben, wohin zeigt dein Kompass jetzt im Ernst? Auf was schaust du? Und was trägt dich durch die Zeiten, wenn die Wellen sehr hoch sind? Was trägt dich? Was gibt dir Kraft? Ihr Lieben, und das machen wir alle durch. Und deshalb etwas konkreter gefragt, welche Prinzipien hast du in deinem Dienst? Nach welchen Spielregeln lebst du dein Leben? Dazu möchte ich gerne diese Stelle mit euch lesen. Lasst uns gemeinsam, wer die Bibel hat, die Bibel aufschlagen oder diesen Text aus Apostelgeschichte Kapitel 3. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Nur nebenbei, ihr Lieben, ich merke, dass in vielen Gemeinden die Bibeln verschwinden. Wir haben die Technik und ich bin sehr dankbar für die Technik. Aber ich möchte euch warnen, ihr Lieben, ohne dieses Schwert kann es knapp werden. Nehmt es mit, damit ihr nachschlagen könnt, damit ihr Markierungen machen könnt, damit ihr Notizen machen könnt. Nehmt eure Bibel mit, ihr Lieben. Ihr werdet dafür belohnt werden. Meine Bibel, ich habe jetzt mehrere Bibeln, das ist jetzt eine andere, sie ist ganz bunt. Meine Bibel ist voll mit Notizen. Denn wisst ihr, so Gottesdienste wie diese kann ich hier notieren. Bibel ist ein Arbeitsbuch. Ihr Lieben, nutzt deine Bibel. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel, die ihr liebt, die ihr nicht loslässt. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 1 bis 9. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde. Das ist so um 15 Uhr, gegen 3 Uhr nachmittags, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser, Petrus und Johannes, sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um einen Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Eine spannende Geschichte, nicht wahr? Und ich möchte mit euch gerne ein paar Sachen oder ein paar Gedanken aus diesem Text mitnehmen. Und zwar, meine erste Frage an euch ist, ihr Lieben, unser Dienst, unsere Nachfolge, besteht sie aus Methoden oder aus Prinzipien? Nun, wenn ich jetzt so sitzen würde und nicht drüber nachgedacht hätte, hätte ich auch Schwierigkeiten, das zu unterscheiden. Methoden. Wisst ihr, was die Methode war von Petrus und Johannes? Methode war, sie gehen, sie sehen und sie sagen, wir haben kein Geld, im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Das ist die Methode. Okay? Das heißt, wenn wir sagen würden, wir übernehmen jetzt die Methoden, dann müssten wir jetzt unterwegs hier hinschauen, ob jemand auf der Straße sitzt und wir sagen, wir haben kein Geld, was bei den meisten nicht stimmt. Und dann würden wir sagen, aber was wir haben, Jesu Christus, steh auf. Ich glaube, dieses wollte Jesus nicht. Er wollte, dass wir die Prinzipien aus dieser Geschichte mitnehmen. Was heißt Prinzipien? Und ich möchte mit euch 4 Prinzipien anschauen. 4 Grundsätze zu diesem Text. Erstens, das Bedürfnis sehen. Ihr Lieben, das Bedürfnis sehen. Das ist so wichtig. Das ist entscheidend. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die 9. Stunde, da man zu beten pflegte. Wisst ihr, Petrus und Johannes, sie waren aktiv. Sie saßen nicht zu Hause und warteten, bis Gott Gelähmte zu ihnen nach Hause bringt. Oder Menschen, die sie zu Jesus führen sollten. Nein, sie waren aktiv. Und wisst ihr, was mir noch so schön auffällt? Hört euch das an. Da man zu beten pflegte. Ihr lieben Christen, die Gott lieben, sie lieben es, mit anderen Christen zu beten. Du sehnst dich danach. Du sehnst dich danach, mit anderen Christen zusammenzukommen und einfach zu beten. Nur nebenbei gesagt, Grundsätze, wichtig. Und sie kamen, um zu beten. Und wisst ihr, kurz vor dem Ziel treffen sie einen Menschen, auf den sie gar nicht gewartet haben. Sie haben nicht gewartet und gesucht. Er war einfach da, kurz vor dem Ziel. Und wir lesen in Vers 3, als dieser Petrus und Johannes sah, als dieser Petrus und Johannes sah, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Ihr Lieben, es klingt vielleicht komisch, aber ich habe den Eindruck, dass manche Menschen heute nicht mehr sehen. Sie sehen nicht. Sie können einfach nicht sehen. Wisst ihr, was ich damit meine? Also mein Schwager, der hat ein Experiment gemacht. Er hat 6 Kinder. Und ich glaube, die waren alle zu Hause in der Zeit. Und er hat gemerkt, unterwegs zum Flur, also im Erdgeschoss, Wohnzimmer, Küche, Treppe, Ausgang nach draußen. Also jeder geht da mindestens 10-mal am Tag durch, mindestens. Und er hat gemerkt, da liegt ein Papierschnitzel, mitten im Flur. Und da hat er gesagt, ich bin gespannt, ob meine Kinder, wie lange sie brauchen werden, um diesen Zettel da zu sehen. Er hat ihn einfach liegen lassen und ist weitergegangen. Wollte einfach mal testen. So, es vergeht eine Stunde, 2, 3. Alle sind schon mal durchgelaufen. Der Zettel liegt immer noch. Es ist gegen Abend. Der Zettel liegt immer noch. Das ist unglaublich. Es ist der nächste Tag und zwar der nächste Tag abends. Da sitzen sie alle zusammen und sagt er, Kinder, sagt mal, ist euch irgendwas aufgefallen? Sagen sie, wie, was aufgefallen? Ja, die zählen durch, es hat geregnet, die Sonne und alles Mögliche. Ist euch was im Flur aufgefallen? Die gucken so, nee, keine neuen Bilder, nichts, alles normal. Sagt er, ist euch was auf dem Boden aufgefallen im Flur? Keine Ahnung, was du meinst. Ihr Lieben, 2 Tage lag ein großer Papierschnitzel auf diesem Boden und keins dieser Kinder hat es gesehen. Kein. Wisst ihr, was mir auffällt? In der heutigen Zeit, wir sind so fixiert auf unsere Ziele. Wir sind so fixiert auf unsere Bedürfnisse. Wir sind so fixiert auf das, was wir haben wollen. Wir gehen manchmal an Notleidenden vorbei und wir haben sie tatsächlich nicht gesehen. Wisst ihr, warum wir sie nicht gesehen haben? Weil wir so auf uns schauen. Auf uns. Ihr Lieben, wenn wir Christus dienen wollen, müssen wir andere Menschen sehen können. Denn wenn wir sie nicht sehen, werden wir nicht dienen können. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Wir müssen lernen zu sehen. Da blickte ihn Petrus an. Das ist so wichtig. Das ist so entscheidend. Das heißt, das erste Prinzip, das ich unbedingt haben muss, ich muss die Not sehen können. Ihr Lieben, ganz einfach. Ganz einfach. Zweitens, da blickte ihn Petrus an und sagte, sieh uns an. Er achtete sie mit Erwartung. Und jetzt kommt Vers 6. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Meine letzten 10 Groschen. Oder? Nein. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Ihr Lieben, wisst ihr, was unser Problem oft ist? Ich habe heute euch 4 Säulen vorzustellen. 4. Eine habe ich genannt, man muss sehen können. Aber das Problem bei uns Christen ist oft, dass wir genau die 2. Säule überspringen. Die 2. Welche Kapazität hast du als Christ? Ihr Lieben, was habt ihr in der Hand? Und das ist so entscheidend. Das ist wichtig. Was habt ihr in der Hand? wenn du Christus hast, wenn du Christ bist, was gibt er dir? Und das übersehen die meisten. Wisst ihr, als die Jünger, Jesus macht manchmal Tests mit uns. Er testet uns. Als die Jünger damals mit Jesus unterwegs waren, 5000 Menschen. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, naja, wir waren jetzt den ganzen Tag zusammen und jetzt gebt ihnen zu essen. Und die Jünger schauen ihn an und sagen, sag mal Jesus, alles okay? 5000 Menschen, wir haben keine Chance, wir haben nichts. Hier ist auch kein Brotladen, kein Tegut oder Rewe oder was auch immer, wo wir Brot kaufen könnten, um ihnen das zu geben. Was sollen wir tun? Und wisst ihr, was sie zu ihm einfach sagen? Herr, lass sie gehen. Lass sie gehen. Aber was wollte Jesus? Jesus wollte ihnen eine Lektion erteilen. Eine sehr wichtige Lektion. Ihr Lieben, wisst ihr, was ganz wichtig im Dienst ist? Und ich glaube, oft vertauschen wir das. Und mir geht es oft genauso. Jesus möchte nicht, dass wir Brot herstellen. Er möchte, dass wir Brot verteilen. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiger, bitte, wenn du alles vergisst, vergiss das nicht. Jesus möchte nicht, dass du Brot produzierst. Das macht er. Er möchte, dass du Brot verteilst. Das ist der entscheidende Faktor, ihr Lieben. Wir sind nicht die Hersteller. Wir sind nicht die Quelle. Sind wir nicht. Wir sind das Rohr, in dem das Wasser fließt. Das sind wir, ja. Wir verteilen das Brot. Aber wir stellen das nicht her. Und ich hoffe, es ist euch so bewusst, dieser Punkt ist so wichtig. Die Jünger, sie haben verstanden, sie können nicht. Sie können nicht. Und wisst ihr, was die Quelle ist? Die Quelle hat einen Namen. Dieses Wundermittel hat einen Namen. Und zwar ganz einfach Gnade. Ihr Lieben, Gnade. Gnade ist das Zauberwort, das ist die zweite Säule, die Quelle, die Gnade Jesu Christi. Was meine ich? Johannes 1, Vers 16. Johannes 1, 16. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle. Wisst ihr, Gnade ist nur so viel da und uns geschenkt, wie wir brauchen. Nicht mehr und nicht weniger. So viel, wie wir brauchen. Ihr Lieben, das ist entscheidend. Und jemand sagte, es ist etwas paulinischer Satz, hört genau zu, es ist ein bisschen länger, aber er sagte, es ist ein Grundsatz des Reiches Gottes, dass die Knechte, die um ihre Armut wissen, ein Knecht, der um seine Armut weiß, die Reichsten werden. Sie werden die Reichsten. Und solche, die das meiste geben, das meiste empfangen. Und darum wieder das meiste zu geben haben. Alle meine Gaben, alle meine Talente, Zertifikate, Erfahrung, Erziehung sind für das Reich Gottes unzureichend, ihr Lieben. Keine Chance, wenn Gnade nicht dabei ist. Es ist unmöglich. Wisst ihr, ein Mann mit, also ich staune, je mehr ich diesen Mann kennenlerne, je mehr ich von ihm lese, je mehr ich von ihm erfahre, desto mehr staune ich, wie Gott ihn begabt hat, wie Gott ihn talentiert hat. Er hat ihm eine herausragende Leistung gegeben. Er war wirklich, also er hätte vieles in seinem Leben erreichen können und er hat in seinem Leben viel erreicht. Und wisst ihr, was er sagt? Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Das ist ein Satz. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Paulus. Paulus. 1. Korinther 15, 10. Ihr Lieben, durch seine Gnade. Nur durch seine Gnade. Er sagt, vergesst bitte nicht, er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber was? Durch seine Gnade. Und darüber hinaus gilt 2. Korinther 9, 8. 2. Korinther 9, 8. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Durch die Gnade. Ihr Lieben, ist euch schon mal aufgefallen, dass wir in unserem Leben versuchen, gerade die Menschen loszuwerden, denen wir Gnade schenken sollten? Kennt ihr das? Da ist dieser Junge in der Kinderstunde. Na, der nervt mich. Ich habe schon alles gemacht. Ich bin lieb zu ihm, ich bin nett zu ihm und ich dulde ihn schon seit 2 Monaten. Aber er ist einfach frech und unausstehlich. Ihr Lieben, habt ihr gewusst, dass Gott nicht aus Zufall diesen Jungen in deine Kinderstunde gemacht hat? Hast du gewusst, dass er Gnade braucht? Er braucht Gnade. Und ist ihr, ihr Lieben, kennt ihr das, dass wir das manchmal vergessen? Wir haben alles gemacht. Wir haben Zeit investiert. Wir haben kreativ überlegt. Wir haben Geld investiert vielleicht. Wir haben Urlaub genommen. Und am Ende sitzen wir da und wir sagen, es hat sich nichts verändert. Aber meine Frage an dich ist, hattest du die Gnade mit im Boot? Hattest du wirklich die Gnade dabei? Oder war das nur deine Leistung und deine Kraft? Ihr Lieben, vergesst bitte nicht die Gnade. Denn das ist der Schlüssel, das ist das Geheimnis. Ich habe alles getan und dann habe ich mich zurückgestellt und gesagt, Jesus, du. Und jetzt du. Denn ich kann nicht. Ohne dich keine Chance. Ihr Lieben, egal welchen Dienst wir tun, wenn wir die Gnade nicht dabei haben und wenn wir uns aus tiefstem Herzen nicht auf diese Gnade verlassen, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Und wisst ihr, am Ende werden wir verbittert sein. Wir. Denn wir haben investiert, wir haben gemacht und wir und wir und wir. Und die Gnade, wo war sie? Und am Ende stehen wir da und sagen, ich bin verletzt. Gott hat mir nicht geholfen. Oh, ihr Lieben, lasst uns da vorsichtig sein. Wir sind keine Hersteller. Wir sind nicht die Quelle. Wir sind das Rohr und wir sind die Verteiler. Und Petrus wusste ganz genau, ihr Lieben, er wusste, dass er kein einziges Gelenk auch nur ein bisschen heilen kann. Er wusste es. Er hatte keine Chance. Aber er hatte so eine Zuversicht. Er hatte so eine Verbindung zu Jesus. Wisst ihr, er war voller Mut, kommt hin, packt seine Hand und sagt, steh auf im Namen Jesu Christi. Nicht im Namen von Petrus. Ihr Lieben, das ist wichtig. Das ist entscheidend. Und drittens, das ist die dritte Säule. Diener packen an. Erstens, sie sehen. Zweitens, sie fragen, welche Quelle sie haben. Und hier ist es Jesus, die Gnade. Und drittens, sie packen an. Aber wie packen sie an? Ist euch schon mal aufgefallen, dass unsere Motive manchmal falsch sind? Ist euch schon mal aufgefallen? Erstens, wir können sehen und wir können einfach vorbeigehen. Wir können einfach vorbeigehen. Ihr Lieben, ich denke, keiner von euch, oder zumindest die meisten, haben keine Langeweile. Also jeder von euch hat zu tun, davon gehe ich aus. Und der Schriftgelehrte, der damals an diesem Überfallenen vorbeigegangen ist, der hatte auch zu tun. Aber der barmherzige Samariter, er hatte auch zu tun. Aber er ist stehen geblieben. Ihr Lieben, wir können nicht überall stehen bleiben. Aber wenn wir die Zeit haben, beziehungsweise uns die Zeit nehmen können, wenn wir die Kapazität haben, sagt Jesus, willst du mir dienen, bleib stehen. Bleib stehen und zeig ihm die Gnade, die ich dir zu geben habe. Aber wisst ihr, was auch das Problem ist? Kennt ihr das? Manche Christen, sie sind sehr, sehr hilfsbereit, wenn andere zuschauen. Oh, dann sind sie hilfsbereit. Und dann möchten sie die Gäste einladen, dann möchten sie den Tisch decken, wenn andere zuschauen. Und Jesus sagt, mein Freund, deine Ehre hast du bekommen. Mach es so weiter. Deine Ehre hast du bekommen. Von mir bekommst du keine. Denn du hast sie schon kassiert. Ihr Lieben, das ist wichtig. Lasst uns keine Heuchler sein. Denn das haben die Pharisäer gemacht. Sie haben geholfen, sie haben gespendet, sie haben gebetet. Wann? An den Ecken, wo sie gesehen wurden. Das ist gefährlich im Dienst. Aber wisst ihr, was wir machen können? Wir können sehen und helfen mit dem Ziel, dass dieser Mensch die Gnade Gottes kennenlernt. Was meine ich damit? Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest. Sie wurden fest. Vers 8, und das ist so ein wunderschöner Vers. Ich muss immer ans Herr gedenken. Und er sprang auf und konnte stehen. Ja, wisst ihr, Sergej hat eine fröhliche Natur. Ich bin sehr gerne mit ihm zusammen. Und ich mag es, wenn Gott Menschen verändert, auch in seinem Charakter. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Sergej hat eher so einen fröhlichen Charakter und ich genieße es, mit ihm zusammen zu sein. Und Sergej ist jemand, der lobt Gott von Herzen. Ihm ist es egal, wo er ist. Und er macht es, ihr Lieben. Und das schätze ich. Wir dürfen Gott loben, wo wir sind, egal was wir machen, an welchem Ort wir sind. Und er lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Das war das Ergebnis. Er lobte nicht Petrus. Er lobte nicht Johannes. Wisst ihr, wen er lobte? Er lobte Jesus Christus, weil Jesus ihn geheilt hat und nicht Petrus. Ihr Lieben, das ist wichtig. Lange Zeit bei meinem Cousin, ist auch sehr im Dienst aktiv und bei mir hing oft lange Zeit ein Zettel, ein Spruch, den ich mir von ihm gemerkt habe. Und da stand geschrieben, 4 Worte, 4. Wie kann ich helfen? Das war's. Das ist sein Lebensmotto. Wenn du ihn anrufst, er geht dran, sagt er, hallo Paul, wie kann ich dir helfen? Das ist nicht schlecht, oder? Die meisten von uns heben ab und sagen, du, ich habe keine Zeit, was möchtest du? Aber er hebt ab und sagt, Paul, wie kann ich dir helfen? Ihr Lieben, das sind die Worte eines Dieners. Das und nicht andersrum. Das ist ein Mensch, der Jesus liebt, der sein Leben komplett hingegeben hat. Aber wisst ihr, was ganz wichtig ist? Und das müssen wir unterscheiden. Und ich merke gerade in Deutschland, viele Kirchen, viele Gemeinden schlagen da eine Richtung ein, die ich ein bisschen gefährlich finde. Denn es gibt Unterschiede. Was meine ich damit? Ihr Lieben, kennt ihr humanitäre Hilfe? Kennt ihr humanitäre Hilfe? Ist das ein Begriff für euch? Ja? Was ist der Unterschied zwischen einer christlichen Hilfe und einer humanitären Hilfe? Könnt ihr mir helfen? Was ist der Unterschied? Sagt es mir. Genau so ist es. Ihr Lieben, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist nicht nur, wisst ihr, früher bei mir war das so, wenn ich im Bus saß und ich wurde als Kind erzogen, meine Eltern haben es mir beigebracht, wenn jemand reinkommt und du sitzt und alle Plätze sind belegt und es kommt eine ältere Frau oder ein älterer Mann, dann hast du aufzustehen. Du hast dann aufzustehen. Und wisst ihr, das hat mir oft genervt, dieses Aufstehen. Aber ich habe gemerkt, dass wenn ich aufgestanden bin und einen Platz gemacht habe, dass ich mit diesen Menschen anders begegnen konnte. Wisst ihr, humanitäre Hilfe macht da Stopp. Sie hilft und mehr nicht. Sie meint es gut, das ist schön. Aber was ist das Ziel von einer christlichen Diakonie? Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass ich dem Alkoholiker immer nur helfe und helfe. Wisst ihr, worum es geht? Die größte Hilfe ist, dass ich diesen Menschen zu Christus führe. Er muss die Gnade kennenlernen. Das heißt, wenn dein Nachbar neben dir, du ständig seine Katze nimmst, und wenn er weg ist, und oder seine Kinder babysitten machst, ist alles schön und gut. Aber dieser Mensch muss wissen, dass es eine Gnade gibt. Eine Gnade. Es muss der Moment in deinem Leben kommen, wo du ihm die Wahrheit zu sagen hast, dass es Gnade da ist. Jesus Christus liebt ihn und er möchte mit ihm gehen. Er möchte ihm seine Sünden vergeben. Das ist so entscheidend, das ist so wichtig. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn diese Menschen plötzlich feststellen, es ist Jesus da? Sie werden ihn verherrlichen. Wisst ihr, was ich merke? In den Gemeinden von Christen, wo Menschen an Menschen hängen, wo Apollos und Petrus und Paulus aufgestanden sind, obwohl sie schon längst gestorben sind, da merke ich, da lebt nicht Christus. Da lebt nicht Christus, da leben die Menschen. Und man dient einander und nicht Christus. Lasst mich kurz wiederholen. Ihr Lieben, wenn wir dienen wollen, wir müssen sehen können. Wenn du nicht siehst, wirst du nicht dienen können. Viele sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sag ich, wenn du es nicht weißt, geh zu deinem Ältesten. Der wird dir eine Menge Sachen zeigen. Du kannst dienen. Zweitens, du wirst, ihr Lieben, ihr werdet nicht glücklich sein, wenn ihr nicht dient. Ich verspreche euch, hochheilig. Lest das Neue Testament und sucht mal das Wort dienen. Boah, ihr werdet Haufen finden. Ohne dienen wirst du nicht erfüllt sein. Keine Chance. Betrüg dich nicht selbst. Denn bedient werden macht unglücklich. Auf Dauer. Zweitens, bist du wirklich an der Quelle? Bist du wirklich an der Quelle? Ist dir bewusst, welche Quelle du hast? Oh, ihr Lieben, bitte Fragt euch mal, wie viel Zeit verbringt ihr mit Jesus? 1:1. Ist es wirklich deine Quelle? Oh, ich hoffe so sehr. Drittens, wenn du das weißt, dann packst du an in der Kraft Jesu Christi. Und viertens, wenn Menschen anfangen, Gott zu loben, dann hast du dein Ziel erreicht. Dann. Vorher nicht. Vorher nicht. Und ich wünsche euch so sehr, der Gemeinde hier in Leipzig, ihr Lieben, zeigt den Menschen in Leipzig, wie groß die Gnade Gottes ist. Und sie werden Gott loben. Sie werden ihn loben. Mein höchstes Ziel für mein Leben, was ich mir gesetzt habe, ich möchte Menschen zu Christus führen, damit sie ihn anbeten. Denn er ist das Beste, was mir je passieren konnte. Euer Lieben, ich wünsche euch von Herzen diese Erfahrungen immer mehr. Amen. Lasst uns beten.